Die Lehre der Apostel. Der Epheserbrief, Vers für Vers. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, Nachfolge praktisch, dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und wir betrachten den Epheserbrief.
Epheser Kapitel 6 und da die Verse 5 bis 24. Inhaltlich sind wir immer noch dabei, Epheser 5, 21 zu konkretisieren. Dieses ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Wir haben in dem Zusammenhang jetzt schon über Liebe und Respekt in der Ehe und wir haben über Gehorsam und liebevolle Belehrung in der Kindererziehung gesprochen. Jetzt kommen wir zu den Sklaven. Epheser Kapitel 5, Vers 5, ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Wisst ihr, das ist auch wieder total spannend. Wir lesen das und denken, vielleicht ein bisschen, jetzt werden hier Sklaven angesprochen, ist ja komisch, kennen wir gar nicht so, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo es keine Sklaven mehr gibt, übrigens deshalb, weil Christen sich dafür eingesetzt haben. Aber was wir übersehen vielleicht ist, dass Sklaven hier als ethisch verantwortliche Personen angesprochen werden, was in der damaligen Zeit absolut ungewöhnlich war. Der Sklave war ein Ding auf zwei Beinen, war Besitz, mit dem man machen konnte, was man wollte. Und den Sklaven wird jetzt gesagt, dass sie ihren irdischen Herren gehorchen sollen, mit Furcht und Zittern, das heißt mit dem nötigen Respekt. Und das auch deshalb, weil nicht alle Herren waren Sklaven. Und ein Herr konnte seinen Sklaven tatsächlich ungestraft misshandeln oder töten. Aber hier geht es jetzt, wenn es um Furcht und Zittern geht, es geht schon noch ein bisschen um mehr. Denn der Begriff taucht im Alten Testament immer wieder dort auf, wo Menschen Gott begegnen. Und das ist etwas, was hier mitschwingt. Sklaven sollen einerseits ihren irdischen Herren dienen, aber sie tun das, weil sie eigentlich einem anderen Herrn gegenüber sich verantwortlich fühlen. Und wenn sie in Einfalt des Herzens gehorchen, also wenn ein christlicher Sklave ohne Hintergedanken, das ist dieses in Einfalt des Herzens, mit einer sauberen Motivation, wenn er so gehorcht, dann tut er das eigentlich, weil er dem Herrn Jesus dient. Und ihr dürft das gerne auf euer Angestelltenverhältnis übertragen, okay? Also ihr dürft gerne sagen, da wo ich angestellt bin, da ist mein Chef eigentlich der Herr Jesus, dem diene ich. Epheser Kapitel 5, Vers 6, nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut. Christliche Sklaven sollen dienen, aber nicht primär, um Menschen zu gefallen. Wenn es hier heißt, nicht in Augendienerei, dann heißt das, ich tue etwas, wenn der andere zuschaut. Ja, und wenn der nicht mehr zuschaut, naja, als Menschengefällige. Ich tue es dann nur, damit Menschen mich toll finden. Nee, das ist es nicht, sondern weil sie von Herzen den Willen Gottes tun wollen. Eigentlich sind sie Sklaven Christi. Und weil der ihnen den Auftrag gibt, ihren Herren zu gehorchen, deshalb tun sie das. Wie sollen sie dienen? Vers 7, dient mit Gutwilligkeit als dem Herrn und nicht den Menschen. Und wenn du dir die Frage stellst, gibt es da auch irgendwie noch mehr Grund dahinter? Was könnte die Motivation sein? Dann ist das so, dass wenn wir Vers 8 lesen, ihr wisst doch, dass jeder, der Gutes tut, dies vom Herrn empfangen wird, er sei Sklave oder Freier. Also die Motivation hinter dem Dienst hat etwas mit Belohnung zu tun. Und das ist für den einen oder anderen immer wieder ein komischer Gedanke, dass Gott mich für mein Leben irgendwann mal belohnen wird. Also Belohnung für ein gottgefälliges Leben. Ich weiß nicht, ob noch jemand hier im Raum bei einer, vielleicht auf der Suche nach einem Predigtthema ist. Das wäre mal ein spannendes Thema. Belohnung für ein gottgefälliges Leben. Das Thema ist größer in der Bibel, als man denkt. Das ist immer so komisch, wenn ich sage, leb heilig damit und dann wird Gott dich dafür belohnen. Ja, aber ich kann doch nicht einfach heilig leben, nur wegen der Belohnung. Ja, nicht nur wegen der Belohnung, aber das ist doch auch ein Anreiz. Und das ist ein Anreiz, der eben öfter in der Bibel auftaucht, als man das so manchmal denkt. Studiert das gerne mal und überrascht eure Gemeinde mit einer guten Predigt dazu. Das ist wirklich gut. Und schickt sie mir dann, dann lade ich euch, wenn sie gut ist, auch mal zum Predigen ein. Das machen wir schon. Epheser 5, Vers 8. Ihr wisst doch, dass jeder, der Gutes tut, dies vom Herrn empfangen wird, er sei Sklave oder Freier. Ihr wisst doch. Es gibt einfach Sachen, die man als Christ wissen sollte. Und hier geht es um den Punkt, dass jeder, der Gutes tut, dafür vom Herrn eine Belohnung empfangen wird. Ganz egal, ob ich Sklave oder frei bin. Und interessanterweise schreibt Paulus den Sklaven in Kolosse das Gegenteil. Also wenn du das Gute tust, wirst du Belohnung kriegen. Und die Sklaven in Kolosse, denen sagt er, was passiert, wenn sie was Schlechtes tun. Da heißt es in Kolosser 3, 25, denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat. Da ist kein Ansehen der Person. Merkt ihr? Also es ist kein Ansehen der Person. Wenn du das Gute tust, dann wirst du dafür belohnt. Aber wenn du Unrecht tust, dann ist dein sozialer Status, ja, ich war ja nur Sklave, ist keine Ausrede fürs Sündigen. Zurück zum Epheserbrief, weil jetzt kommt wieder so ein Clou. Wir haben jetzt schon ein paar Clues. Ein Clou war, dass den Männern gesagt wird, du sollst deine Frau lieben wie Christus die Gemeinde. Dann kam dieser Clou, dass die Väter plötzlich aufgefordert werden, ihre Kinder zu erziehen, zu reden, mit ihnen in einen Plan zu machen, wie man ihnen die Bibel beibringt, wie man über wichtige ethische Themen mit ihnen redet und das dann auch umzusetzen. Und jetzt hier, dass man den Sklaven sagt, ihr sollt dienen, okay, ja. Aber jetzt kommen die Herren. Das ist irre für die damalige Zeit. Das ist genauso wie einem Vater zu sagen, du sollst dich um deine Kinder kümmern, der absolute Macht hat. Hier genau das Gleiche und ihr Herren tut dasselbe ihnen gegenüber und lasst das drohen, da ihr wisst, dass sowohl ihr als auch euer Herr in den Himmeln ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt. Ich hoffe, ihr könnt euch vorstellen, dass so ein Satz für die antike Welt ein absoluter Schock ist. Hier steht, die Herren sollen irgendwie fair und gut mit ihren Sklaven umgehen. Ihr Herren tut dasselbe ihnen gegenüber. Dasselbe, was die Sklaven tun. Die Sklaven waren aufgefordert, ein Vorbild in Integrität zu sein, in Gutwilligkeit zu sein. Und jetzt sollen sich die Herren an den Sklaven ein Vorbild nehmen, so wie die für dich arbeiten. Und die machen das gut, die haben eine gute Motivation, die hängen sich rein, die sind auch fleißig, wenn du nicht hinschaust. Genauso gehst du bitte jetzt mit deinen Sklaven um. Und sie sollen aufhören, ihren Sklaven zu drohen. So, natürlich darf ich meinen Sklaven auf die Konsequenzen hinweisen, die ein Fehlverhalten hat. Aber hier geht es um etwas anderes. Zur Zeit von Paulus gibt es einen römischen Dichter, Seneca. Und der bringt das Verhältnis Herren zu Sklaven so auf den Punkt. Er sagt, Sklaven sind Feinde. Heißt, das Verhältnis zu den Sklaven war ein ganz schwieriges und super angespanntes. Denen hat man eigentlich nicht vertraut. Und deswegen hat man ihnen gedroht. Man hat ihnen Angst gemacht. Man hat sie eingeschüchtert, damit sie unbedingt spuren. Und jetzt kommt Paulus und sagt, dieses Erniedrigende, das gibt's nicht. Das machen wir nicht. Wir sind Christen. So gehen wir einfach nicht mit Leuten um. Wir wollen selber nicht eingeschüchtert, bedroht, erniedrigt, runtergemacht werden. Also machen wir das auch nicht. Das geht einfach nicht. Und ihr merkt, was hier passiert. Hier wird im Herzen eines, eines christlichen Herrn etwas verändert. Ihm wird beigebracht, was heißt es, meine Sklaven zu lieben. Und indem ich da was verändere, verändere ich von innen heraus den Blick auf die gesamte Sklaverei. Und das ist natürlich total irre, wenn du als Herr anfängst, stell dir vor, du bekehrst dich und dann holst du erstmal alle Sklaven zusammen und sagst, so, jetzt überlegen wir mal gemeinsam, was sich alles ändert. Die fallen aus allen Wolken. Wie, ich werde nicht mehr geschlagen? Nee, schlagen gibt's nicht mehr. Ja? Ich werde da nicht mehr in Ketten gelegt und eine halbe Nacht irgendwie im Keller eingeschlossen? Nee, machen wir auch nicht mehr. Das ist unglaublich, unglaublich. Warum sollen die Herren anders mit ihren Sklaven, liebevoll, fair mit ihren Sklaven umgehen? Ganz einfach, weil es nur einen Herrn in dem Himmel gibt, nämlich Jesus. Und der ist Herr der christlichen Sklaven, genauso wie Herr der christlichen Herren. Merkt ihr wieder Unterordnung? Ja? Ihr Sklaven, ihr dürft euch unterordnen, kein Problem, aber ihr lieben Herren, ihr habt da oben auch einen, dem werdet ihr euch unterordnen. Und seid schön vorsichtig, weil es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Jesus ist nicht parteiisch. Und wenn du mit deinem Sklaven falsch umgehst, dann wirst du durch deinen höheren Status, den du in der Gesellschaft hast, im Gericht Gottes keinen Vorteil haben. Kommen wir zu einem abschließenden Thema. Und es ist einfach nur so vom Aufbau des Briefes wahrscheinlich der Höhepunkt. Christsein aus einer kosmischen Perspektive. Mein Leben als Konflikt mit unsichtbaren Mächten, die einerseits besiegt sind, mir andererseits aber immer noch das Leben schwer machen. Epheser 6, Vers 10, schließlich. Ja, da merkt man, okay, jetzt geht nochmal so richtig am Ende ein fettes Thema. Und ihr erinnert euch, Heidenchristen sind ganz stark im Blick. Also Leute, die aus einer Vergangenheit kommen, die sehr stark okkult, dämonisch geprägt war und die demzufolge da unglaublich viele Berührungspunkte hatten, aber natürlich wahrscheinlich auch noch ganz viele Fragen. Schließlich, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wir hatten das Thema Stärke schon in Epheser 3, 16. Da betet Paulus, dass Gott, der Vater, sie an ihrem inneren Menschen stärken möge. Es geht also um Stärke, die Gott uns geben will. Und wir dürfen uns nach dieser Stärke ausstrecken. Wenn es um geistlichen Kampf geht, da wo unsichtbare Mächte uns in unserem Glaubensleben schaden wollen, da sollen wir stark im Herrn sein. Und eine Möglichkeit besteht darin, dass wir dafür beten. Das war Epheser 3, 16. Dass wir füreinander beten, dass Gott meine Geschwister stark macht in ihrer Auseinandersetzung mit dem Bösen, an dem inneren Menschen stärkt. Das ist das eine. Aber es ist noch mehr. Und das, was es noch mehr gibt, das kommt jetzt hier, ab Vers 11. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Wir werden stark im Herrn, wenn wir die ganze Waffenrüstung anziehen. Und das wiederum ist wichtig, weil wir in einem ganz realen Konflikt stehen. Du bist, wenn du bekehrt bist, die Zielscheibe böser geistlicher Mächte. Und wenn es hier explizit heißt, dass wir von Listen des Teufels reden, dann ist da hier, das ist die Mehrzahl, Listen, das ist nicht nur eine List. Dann steckt dahinter die Idee, dass wir auf die unterschiedlichsten Weisen vom Teufel angegriffen werden. Und nur, wenn wir tatsächlich die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen, nur dann sind wir sicher. Und wenn ich von den Listen des Teufels spreche, eine List ist ja immer etwas, wo ich reingelegt werden soll, okay? Dann heißt das auch, eine List besteht häufig darin, dass das Böse selber attraktiv erscheint. Dass das Böse irgendwie erstrebenswert ist. Oder dass es sich als etwas, was völlig in Ordnung ist, verkauft. Sonst wäre es ja keine List. Ich würde ja nicht, kann mir ja keiner über den Tisch ziehen, wenn der Teufel kommt und sagt, hey, darf ich dein Leben und deine Ehe kaputt machen? Ich hab dich so richtig Lust zu ruinieren. Machst du mit? Das macht ja keiner. Es muss ja irgendwie hintenrum sein. Noch etwas ist wichtig. Es ist nicht unser Job, den Teufel zu besiegen. Das hat der Herr Jesus am Kreuz getan. Merkt ihr, was unser Job ist? Unser Job ist es, die Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung erst einmal wahrzunehmen und dann nicht umgeworfen zu werden. Das ist ein Unterschied. Wir sind nicht die, die den Teufel besiegen. Unser Job ist einfach in der Auseinandersetzung, da wo ich stehe, stehen zu bleiben. Vers 12. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Wir brauchen die Waffenrüstung Gottes, weil wir nicht gegen Menschen kämpfen, also nicht gegen Fleisch und Blut. Unsere Feinde sind übernatürlicher Art. Es sind unterschiedlichste geistige Mächte in der Himmelswelt, die hier mit unterschiedlichen Namen bezeichnet werden. Aber bitte habt das im Blick. Unsere Feinde sind personale, intelligente, dämonische Wesen. Ich sage das nochmal. Personale, intelligente, dämonische Wesen. Und jetzt könnte man sagen, aber Jürgen, hat denn der Paulus nicht vor Irrlehrern gewarnt? Das sind doch Menschen, wir kämpfen ja doch irgendwie gegen Menschen. Und dann müsste man sagen, okay, stimmt, natürlich, Paulus hat schon auch vor Irrlehrer gewarnt, aber hier an der Stelle, wo wir uns jetzt befinden, ist nicht so sehr der einzelne Konflikt im Blick, sondern hier ist so das Leben als Ganzes im Blick. Und da geht es, wenn ich mein Leben als Ganzes, als kosmischen, als Teil eines kosmischen Konfliktes betrachte, da geht es nicht um Menschen, die mir schaden. Es geht um die geistlichen Mächte, die auf ganz unterschiedliche Weise mich zu Fall bringen wollen. Und das könnt ihr euch in der Bibel anschauen, was es da alles gibt. Ja, es geht im Wesentlichen darum, dass unsere Lebensumstände beeinflusst werden. Und Paulus spricht davon, dass er jemanden besuchen wollte und der Teufel hat es verhindert. Bei Hiob merken wir, dass es um Verarmung geht, da sterben Kinder, da wird jemand krank. In der Offenbarung lesen wir davon, dass der Teufel Leute ins Gefängnis wirft. Wir hören von Krankheiten, die da kommen, von Irrlehre, von Lügen und so weiter. Es kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Wichtig ist, dass wir begreifen, die Menschen, mit denen wir es da zu tun haben, sind eigentlich, wenn wir einfach ein Stück zurückzoomen, sind eigentlich Handlanger ganz anderer Mächte. Böse Mächte, die das eigentliche Problem darstellen. Personale, intelligente, dämonische Wesen, die es darauf anlegen, dass du mit deinem geistlichen Leben nicht ans Ziel kommst. Vers 13. Deshalb, weil es die gibt, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet, ich finde die Übersetzung vorbereitet an der Stelle besser, wenn ihr alles vorbereitet habt, stehen bleiben könnt. So, Frage, was ist der böse Tag? Ich hatte ja gesagt, es geht nicht darum, den Teufel zu besiegen. Es geht darum, stehen zu bleiben, nicht umgeworfen zu werden. Was ist der böse Tag? Im Leben von Gläubigen gibt es diese bösen Tage, Tage besonderer Herausforderung. Wenn der Teufel uns so mit absoluter Wucht angreift, wenn Versuchungen besonders stark sind und am bösen Tag, wenn so ein Tag passiert und ich weiß nicht, wie er in deinem Leben, wann er das nächste Mal passiert, da gilt es zu widerstehen und stehen zu bleiben. Wie gesagt, wenn ihr alles ausgerichtet, im Sinne von, wenn ihr umfassend vorbereitet seid. Wir ergreifen die ganze Waffenrüstung Gottes, um uns umfassend vorzubereiten auf einen bösen Tag, von dem wir nicht wissen, wann er kommt. Der wird kommen, das ist das Problem. Er wird plötzlich, bang, ist er da. Er kommt so schnell, dass du vielleicht manchmal erstaunt bist, überhaupt nicht damit gerechnet hast. Und mit einem Mal zerbricht etwas in deinem Leben und du denkst, boah, wie kann ich jetzt weitermachen? Und deswegen bitte, wiegt euch nicht in falscher Sicherheit. Wenn euch irgendetwas fehlt von dem, was jetzt kommt, von dieser geistlichen Waffenrüstung, dann legt sie bitte an. Wir sind Ziel übelster dämonischer Attacken, die jederzeit ohne Vorwarnung über uns hereinbrechen können. Die Frage ist nicht, ob sie kommen, sondern wann sie kommen. Und die Frage ist dann, ob du die Waffenrüstung Gottes ganz angezogen hast, ob du wirklich umfassend vorbereitet bist, um, wenn der Teufel kommt, zu sagen, okay, jetzt wird's hart, jetzt geht's wirklich hart zur Sache. Aber ich bleibe stehen. Ich leiste Widerstand. Ich falle hier nicht um. Ich werde jetzt nicht viel dazu sagen, dass Paulus bis auf den Schluss sich bei der Beschreibung der Waffenrüstung an einem römischen Soldaten orientiert. Ich gehe davon aus, dass ihr das alles in der Kinderstunde schon gehört habt und auch da so ein Bild von so einem römischen Soldaten gemalt habt und dann immer dran geschrieben habt, was was ist. Für alle die, die wie ich später zum Glauben gekommen sind, Asterix und Obelix, dann hast du das drin. Wir schauen uns jetzt einfach nur die Waffenrüstung an und übertragen sie. Worin besteht die Vorbereitung auf den Kampf? Epheser 6, Vers 14. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Dieses Umgürten heißt, du hast so ein langes Gewand, du musst das hochbinden mit einem Gürtel. Und das ist immer ein Bild dafür, dass ich mich auf eine anstrengende Tätigkeit vorbereite, dass ich gut beweglich bin. Wir brauchen zuerst einmal, sonst passiert gar nichts in der Verteidigung, ja, da bist du komplett unbeweglich. Wir brauchen zuerst einmal Wahrheit. Und weil der Herr Jesus davon spricht, in Johannes 17, dass Gottes Wort Wahrheit ist, gehe ich auch mal davon aus, dass es darum geht, dass wir Wort Gottes verinnerlicht haben müssen. Die Wahrheit muss in meinem Herzen sein. Das letzte Mal der Wunsch, lernt Bibelverse. Okay, macht es einfach. Bringt das Wort Gottes ins Herz. Weil wer die Wahrheit nicht kennt, der ist einfach mal offen für jede Lüge, die der Teufel ihm auftischt. Und das werdet ihr merken, das wird passieren. Leute glauben manchmal ganz komische Sachen. Wie kommst du da drauf? Ist doch eine Lüge. Warum ist das eine Lüge? Na, weil da steht in der Bibel, dass es nicht stimmt. Aha. Wir brauchen die Wahrheit. Zweitens, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und genauso wie Wahrheit ein Stück für die Theorie steht, steht Gerechtigkeit für die Praxis. Die Wahrheit, die weiß, muss zu einem Lebensstil werden, der gelebt wird. Einfach deshalb, wenn Ungerechtigkeit und Sünde mein Leben prägen, dann dämpfe ich den Geist und ich gebe, das haben wir beim Zorn gesehen, wisst ihr noch? Anhaltender Zorn, der dann zu ungerechtem Zorn wird, öffnet mein Leben für den Teufel. Das ist einfach, was Sünde tut. Sünde ist ein Einfallstor für alles dämonisch Böse in meinem Leben. Und das nutzt der Teufel sofort. Und deswegen braucht es die Wahrheit. Ich muss wissen, ja, was ist Lüge? Was steht wirklich in der Bibel? Was hat Gott wirklich gesagt? Wer bin ich? Und ich brauche auf der anderen Seite, ich brauche Gerechtigkeit. Ich brauche einen heiligen Lebensstil, dass der Teufel nicht irgendwo reingreifen kann und sagen kann, so, an der Stelle habe ich dich jetzt. Vers 15. Und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Vorbereitete Christen sind bereit, das Evangelium zu predigen. Sie wissen, wie man Frieden mit Gott findet und sind in der Lage und willig, dieses Evangelium des Friedens auch anderen Menschen zu erklären. Und das Gegenteil davon ist einfach Unwilligkeit. Vielleicht, weil man Angst hat, sich als Christ zu outen. Vielleicht auch, weil man nicht genau weiß, was man sagen soll. Aber hey, du möchtest vorbereitet sein auf den Konflikt, dann gönne dir die Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Sei dazu fähig und bereit. Vers 16. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Hier wird übertragen, mein Glaube ist wie so ein nasses Schild. Und diese nassen Schilder im Kampf damals konnten eben brennende Pfeile auffangen und auslöschen. Und hier heißt es bei alledem, im Sinne von unter allen Umständen, egal was da kommt, ergreift den Schild des Glaubens. Wir dürfen nicht aufhören, Gott mit ganzem Herzen zu vertrauen. Diese feurigen Pfeile des Bösen, das sind die so, die richtig fiesen Anschläge des Teufels, wenn Versuchung, Zweifel, vielleicht auch Verzweiflung, wenn Verfolgung, richtig schwere Krankheit, Enttäuschung, wenn das so richtig Bang kommt. An der Stelle dürfen wir nicht aufhören, Gott zu vertrauen. Da darfst du den Schild nicht senken, sonst wirst du schwer verletzt. bitte halte den Glauben fest. So, jetzt haben wir 4 Stück. Sei vorbereitet auf den Konflikt. Was braucht es? Wahrheit, dann gelebte Wahrheit im Sinne von Gerechtigkeit. Es braucht diese Freimütigkeit, anderen gegenüber das Evangelium zu predigen. Und es braucht Vertrauen in Gott. Und dann geht es hier weiter. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Der Helm des Heils oder der Errettung. So ein Helm schützt den Kopf. Und wir wissen, der Kopf, das ist so, das darf nicht kaputt gehen. Ja, du kannst jemandem irgendwie den Arm abschlagen, das überlebt er, aber wenn du den Kopf abschlägst, ist die Sache vorbei. Von daher, hier geht es um etwas ganz Überlebenswichtiges. Und genauso wie der Helm für den Körper wichtig ist, ist unsere Errettung bzw. unser Wissen um unsere Errettung überlebensnotwendig im Kampf. So, es geht jetzt nicht nur darum, dass wir wissen, dass wir gerettet sind, sondern eigentlich geht es, wenn wir vom Helm des Heils reden, darum, dass wir die Folgen unserer Errettung kennen. Wisst ihr noch ganz am Anfang im Epheserbrief, wo wir uns angeschaut haben, wer wir sind, dass wir Kinder Gottes sind? Ja, ich bin gerettet. Ja, ja, aber was heißt denn das? Was heißt es, dass du gerettet bist? Ja, ich bin Kind Gottes. Ja, was denn noch? Ich bin mit auferweckt. Richtig, du hast neues, ewiges Leben. Was noch? Ich bin mitsitzend in der Himmelswelt. Stimmt, du bist auch mitsitzend. Du bist mitlebendig gemacht, mit auferweckt, mitsitzend in der Himmel. Du bist wer? Also der Helm des Heils, der Helm der Errettung, dieses Wissen, um das ich gerettet bin und was das wirklich bedeutet, dass ich meinen Wert vor Gott kenne, die Kraft, die in mir wirkt, die Autorität, die ich in einem Konflikt habe, wo der Teufel kommt und ich dem Teufel wie der Herr Jesus in der Wüste einen Bibelvers entgegenhalte und sage, im Namen Jesu, du haust hier ab. Dich will ich nicht mehr denken, dich will ich nicht mehr fühlen und ich werde auch schon gar nicht tun, was du sagst. Das ist etwas, was aus der Errettung herauskommt. Weil ich errettet bin, weil Errettung mir sagt, du bist Kind Gottes, mitlebendig gemacht, mit auferweckt, mit sitzend in der Himmelswelt. Deswegen kannst du das. Und das darf ich einfach nie vergessen. Das ist im Konflikt ist es ganz wichtig, dass ich weiß, wer ich bin. Und dann gibt es hier die einzige Waffe für den Angriff, das Schwert des Geistes. Paulus erklärt uns, was das ist, nämlich das Wort Gottes. Und wie gesagt, wie man damit kämpft, schaut euch nochmal die Geschichte der Versuchung in der Wüste an. Da kommt der Teufel und es ist immer dasselbe. Es steht geschrieben. Da kommt der Teufel mit irgendeiner Lüge, mit irgendeiner Versuchung, mit irgendeiner Idee. Der sagt sogar, die Idee steht in der Bibel. Das heißt, der Teufel kommt nicht immer mit ganz offensichtlichen Lügen. Manchmal verdreht er das Wort Gottes. Und wenn du überleben willst im geistlichen Kampf, dann kontern wir mit Wahrheit und wir legen das Wort Gottes richtig aus. Und dann gibt es einen letzten Punkt in der Waffenrüstung, der jetzt nicht mehr zur Waffenrüstung passt. Also das Bild der Waffenrüstung ist jetzt witzigerweise vorbei. Aber wir sind noch nicht fertig mit der Waffenrüstung. Da kommt jetzt noch ein Punkt. Und der kommt nicht einfach nur hinten dran, so als Anhängsel. Das ist so ein ganz fetter Punkt. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt, der größte Punkt. Epheser 6, 18 bis 20. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Und auch für mich, damit mir Rede verliehen wird, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Ich könnte manchmal heulen, wenn ich mitbekomme, wie wenig und wie wenig intelligent in Gemeinden Fürbitte getan wird. Ich weiß das, weil ich ein Seminar für Gebet anbiete und dann mitkriege, wie schwer sich Leute tun, Fürbittanliegen zu formulieren. Und wie man merkt, die sind überhaupt nicht gewohnt, füreinander zu beten und schon gar nicht intelligent. Fürbitte ist im Vater unser der zweite Block. Wir fangen an mit Anbetung und dann kommt Fürbitte. Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Dann kommt Bitte, dann kommt das Thema Sünde und dann kommt Weisheit und Bewahrung. Hier steht, dass ein geistliches Leben, das sich auf den Kampf vorbereitet, immer ein Leben in der Fürbitte ist. Das heißt, wir sollen mit Gebet und Flehen für alle Geschwister beten. Und Paulus sagt nicht nur für die Geschwister, sondern auch für Missionare und andere Mitarbeiter im Reich Gottes. Ich weiß ja nicht, ob du das tust. Ich weiß noch nicht mal, wie viel du betest. Ich kann dir nur sagen, was hier steht. Paulus weiß, dass seine Freimütigkeit im Dienst und dass er als Missionar die richtigen Worte findet, das hängt davon ab, dass andere Christen für ihn beten. Dafür beten, dass er nicht mutlos wird, dass er auf eine originelle Art, vielleicht auch auf eine verständliche Art, das Geheimnis des Evangeliums predigen kann. Und dafür braucht Paulus als Apostel anhaltendes, hier steht zu jeder Zeit, anhaltendes Gebet anderer Christen. Ich möchte euch einen Vorschlag machen, lernt wenigstens Vers 18 auswendig. Er ist in der Bibel der Vers, der am deutlichsten und dringlichsten zur Fürbitte auffordert. Tu es, weil dein flehentliches Gebet, wir reden hier über Flehen. Ja, du kannst auf verschiedene Weise dein Gebet intensivieren. Du kannst fasten, du kannst flehen, du kannst öfter für eine Sache beten, du kannst ein Gelübde leisten. Hier geht es um Flehen. Dein flehentliches Gebet stärkt die Geschwister im Kampf mit dem Bösen. Wenn Leute in deiner Gemeinde geistlich untergehen, wenn Ehen misslingen, dann darfst du dir die Frage stellen, wie viel habe ich für sie gefleht? Und wenn da nicht viel war, weil dir die anderen eigentlich schnurzpiep egal sind, weil es dir eigentlich nur darum geht, deinen eigenen kleinen Mikrokosmos zu bebeten, der vielleicht nicht mal über deine Familie groß hinausgeht, dann tust du mir wirklich leid. Du tust mir leid, weil du deine Aufgabe, deine Berufung nicht erfüllst. Lass es mich nochmal sagen, deine Fürbitte stärkt die Geschwister in ihrem Kampf mit dem Bösen. Aber, und darum geht es hier, deine Fürbitte stärkt dich. Warum das so ist, weiß ich nicht genau. Aber ich merke förmlich, dass meine eigene Widerstandskraft im Umgang mit Versuchung wächst, wenn ich einfach nur jeden Tag eine halbe Stunde flehentlich, anhaltend, intelligent für andere Leute Fürbitte tue. Das macht was mit mir. Und ich möchte dich ermutigen, an der Stelle Buße zu tun, weil die meisten Gemeinden, die ich kenne, entschuldigt, wenn ich das sage, ich hoffe, ich irre mich jetzt. Es wäre mein Wunsch, mich jetzt an dieser Stelle zu irren, okay? Es wäre mein Traum, dass ihr danach zu mir kommt und sagt, wir sind die Ausnahme. Ja? Völlig falsch am Ziel vorbei. Jürgen, hättest du nicht predigen brauchen. Bei uns macht das jeder. Bei uns betet anhaltend, flehend, intelligent, jeder für jeden. Wir treffen uns regelmäßig, um auf die Knie zu gehen und vor allem für die Leute zu beten, die so im Dienst stehen und so. Wir hängen uns da richtig, richtig rein. Wenn das der Fall ist, vergesst, was ich sage. Aber wenn nicht, dann fangt an. Schmeißt eure Hobbys aus eurem Leben raus. Betet. Mach eine Inventur über dein Gebetsleben und schau dir an, was wirklich Sache ist. Bin ich jemand, der wirklich flehentlich anhalten? Wie heißt das hier? Ja, wir können, das ist ja immer das Schöne, man liest so einen Satz, nickt ihn ab und dann denkt man sich, puh, gut, dass diese Reihe jetzt vorbei ist. Gut, dass der jetzt nach Berlin zurückfährt. Boah, stell dir vor, der hätte nächste Woche weitergemacht. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Das ist die Herausforderung. Das ist Christsein. Das ist geistliche Waffenrüstung. Das ist, wie du dich vorbereitest und wie du deinen Geschwistern zur Seite stehst, bevor der böse Tag kommt. Und stell dich bitte nicht hin, wenn der andere krepiert ist geistlich und sag, hätte ich ein bisschen mehr beten können. Ja, hättest du. Nur jetzt ist es zu spät. Bitte tut das? Wie bereite ich mich auf den Kampf mit dem Teufel vor? Erstens, Wahrheit kennen. Zweitens, Gerechtigkeit leben. Drittens, Zeuge sein. Viertens, Gott vertrauen. Fünftens, dieses Paket Errettung durchschauen. Fünftens, Bibel kennen und anwenden. Sechstens, Fürbitte tun. Das ist der Höhepunkt. Das ist der Höhepunkt, weil Paulus hinein missioniert in eine vom Okkultismus geprägte antike Welt. Und weil er sagt, das ist das, was ihr verstanden haben müsst. Das ist das, was ihr jeden Tag braucht. Und dann endet der Brief ganz schnell, Epheser 6, Vers 21. Damit aber auch ihr meine Umstände wisst, wie es mir geht, wird Tychikus, der geliebte Bruder und treue Diener im Herrn, euch alles berichten. Ihn habe ich eben deshalb zu euch gesandt, dass ihr unsere Umstände erfahrt und er eure Herzen tröste. Also Tychikus, das ist der Briefträger, der kommt da vorbei und der kann Ihnen dann auch noch mehr erzählen. Und dann der letzte Block, Vers 23. Friede den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit all denen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben, in Unvergänglichkeit. Und ich hoffe einfach, dass ihr solche Typen seid. Amen.
Das war's für heute. Das Skript zum Vortrag findest du in der App. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.